Breitband. Besprechung.
Die Überschrift ist der Blogger und der Kommentator. Das ist eine Hassliebe und eine unbedingte Abhängigkeit im Allgemeinen. Blogkommentare machen Blogschreiber natürlich stolz und sie verleihen dem, was er von sich gegeben hat, eine Relevanz, rücken seine Ideen und Betrachtungen in den Mittelpunkt und lösen im besten Fall auch eine ganz gute Diskussion aus. Und weil all das so sehr wichtig ist für die Bedeutung eines Blogs, kann man Blogkommentare sogar kaufen. Das muss der Journalist und der Blogger Stefan Niggemeier erstmal nicht. Er hatte zeitweise einen ziemlichen Kommentarüberfluss und hat recherchiert, woher die eigentlich kommen. Eine Geschichte aus dem Netz, die derzeit die Blogosphäre umtreibt, nacherzählt von Christian Grasse.
Über Monate hinweg wurden im Blog des Medienjournalisten Stefan Niggemeier von ein und demselben Computer aus eine Vielzahl von Kommentaren veröffentlicht, unter wechselnden Pseudonymen. In einigen Beiträgen wurde Niggemeier beschimpft und wie der Journalist schreibt, simulierte der Kommentator teilweise ganze Dialoge, in denen sich seine verschiedenen Identitäten miteinander unterhielten und gegenseitig bestätigten. Niggemeier habe gezögert, über diese Vorgänge zu berichten, er halte es aber für zulässig, sie öffentlich zu machen, weil sie einen Missbrauch der Kommentarfunktion seines Blogs darstellen würden. Es sei eine, Zitat, systematische Störung, in der eine Vielzahl nicht existierender Kritiker simuliert wird, Zitat Ende. In seinem Blog-Eintrag listet der Journalist die von dem anonymen Autor benutzten Namen auf und verlinkt Kommentare, die alle vom gleichen Rechner stammen sollen. Ihr Ausgangspunkt, so Niggemeier, seien allem Anschein nach die Computer von Konstantin Neven-Dumont, einem der wichtigsten Verlagsmanager Deutschlands.
Ja, und genau dieses Outing sorgt im Netz für heftige Diskussionen. Von den einen wird Niggemeier für diese Enthüllung gefeiert, andere kritisieren ihn dafür, die gesammelten E-Mail- und IP-Adressen benutzt zu haben, um den anonymen Kommentator auffliegen zu lassen. Ja, darf man anonyme Störenfriede in Blogs outen? Und wo liegen die Grenzen zwischen Persönlichkeitsrecht und Pressefreiheit? Darüber sprach ich mit Thomas Stadler, Fachanwalt für IT-Recht. Er hat den Vorfall auch in seinem Blog internetlaw.de kommentiert. Und zuerst wollte ich mal von ihm wissen, ob er denn ebenso wie Niggemeier gehandelt hätte.
Ich glaube nicht, dass ich es so gemacht hätte wie Stefan Niggemeier und den betroffenen oder vermeintlichen Blogger, der ja in dem Fall ein relativ prominenter Verleger oder Verlegersohn war, irgendwie öffentlich zu outen, sondern das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, sondern entweder hätte ich versucht, mich mit ihm direkt in Verbindung zu setzen, um das zu klären, hat Herr Niggemeier vielleicht auch gemacht, oder ich hätte dann einfach gewisse Blog-Einträge, wenn es mir zu viel geworden wäre, auch gelöscht, wobei ich auch da immer sehr zurückhaltend bin. Aber ich denke, man muss einfach mit diesem Phänomen der anonymen Kommentatoren leben und sich darauf einstellen. Ansonsten muss man einfach, denke ich, die Konsequenz ziehen als Blogger, dass man Kommentare generell nicht zulässt. Aber solange man sie zulässt, denke ich, muss man damit letztlich auch leben.
Da gibt es ja hier diesen klassischen großen Konflikt eigentlich zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht. Wie unterscheidet sich denn dieser Konflikt, der ja auch in der wirklichen Welt immer wieder stattfindet, wenn er jetzt im Netz stattfindet?
Ich weiß nicht, ob er sich so stark unterscheidet. Nur ich denke, früher war, sag ich mal, die Austragung dieses Konflikts eigentlich den klassischen Medien vorbehalten, also der Presse, dem Rundfunk. Und nachdem im Internet ja jetzt entsprechend der Brechtschen Radiotheorie, sage ich mal, jeder zum Sender und Empfänger wird und damit auch potenziell zum Publizisten, tritt dieser Konflikt, denke ich, natürlich auch wesentlich stärker in den Vordergrund.
Sie haben aber dieser Tage geschrieben, dass es also, vielleicht ist dann der Konflikt, den Sie so bezeichnet haben, der zwischen Datenschutz und Kommunikationsgrundrechten, der Ihrer Meinung nach auch juristisch nicht so ganz oder nicht geregelt ist bisher. Was müsste denn da wie geregelt sein?
Also grundsätzlich ist es nach meiner Einschätzung so, dass der Datenschutz immer ganz gerne, ich sag jetzt mal, als Vorwand benutzt wird, um unliebsame Meinungen zu unterbinden. Das Datenschutzrecht ist darauf eigentlich nicht ausgelegt. Es gibt bislang im Bundesdatenschutzgesetz so einen Ansatz von einem Medienprivileg, das aber eigentlich nicht für Online-Inhalte gilt, dann gibt es im Rundfunkstaatsvertrag dazu was. Aber grundsätzlich müsste die Frage, inwieweit die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten zulässig ist oder nicht, in irgendeiner Form geregelt werden. Also jedenfalls eine solche Regelung gibt es bislang nicht. Und ich denke, die Diskussion, die wird sowohl der Gesetzgeber führen müssen, als auch die Internet-Community. Denn das ist ein Spannungsverhältnis, das, glaube ich, eines der zentralen Themen oder zentralen Punkte im Netz auch in der Zukunft sein wird.
Schauen wir vielleicht nochmal in diesem Zusammenhang tatsächlich auf die öffentliche Person. Wie ist es im Internet? Ab wann ist man denn dort eine öffentliche Person?
Also das finde ich eine sehr spannende Frage, nämlich ob es vielleicht eine spezifische Netzöffentlichkeit gibt und man diese Person des öffentlichen Lebens dort vielleicht anders definiert als jetzt so in der normalen, realen Welt. Denn der Punkt ist ja der, also wenn Sie eine Person des öffentlichen Lebens sind oder eine Person der Zeitgeschichte, wie es im Gesetz auch heißt, dann darf natürlich tendenziell über Sie eher und mehr berichtet werden als über irgendeinen anonymen Menschen, den die Öffentlichkeit überhaupt nicht kennt. Und da schließt sich natürlich die Frage an, gibt es denn eine spezifische Netzöffentlichkeit? Denn es gibt durchaus Persönlichkeiten, die sind im Netz sehr, sehr bekannt. Vielleicht Leute wie Sascha Lobo oder auch wie Stefan Niggemeier sind im Netz relativ bekannt. Der Gesamtbekanntheitsgrad bei der deutschen Bevölkerung wird dennoch nicht so hoch sein. Aber die Frage, ob es möglicherweise eine spezifische Netzöffentlichkeit gibt, die irgendwie abweichend von der sonstigen Öffentlichkeit zu betrachten ist, die kann man meines Erachtens schon diskutieren.
Bedeutet aber trotzdem für den aktuellen Fall, dass eigentlich alles, was dort gerade passiert, all die Fragen, die aufgeworfen sind, sich gar nicht so anders abspielen, weil sie im Netz stattfinden als in der wirklichen Welt. Oder wie Wolfgang Michael von Kater geschrieben hat, das Netz ist ein Teil der wirklichen Welt und bedarf keiner Sondergesetze oder gar einer Spezialethik. Und er sagt, es hätte einfach abgewogen werden sollen. Und das würde man ja auch im wirklichen Leben tun. Würden Sie auch sagen, dass so diese Geschichte am besten einzusortieren wäre?
Da würde ich dem Wolfgang Michael auf alle Fälle Recht geben. Ob das legitim ist, was Stefan Niggemeier gemacht hat oder nicht, muss das Ergebnis einer Abwägung sein. Und es ist sicherlich so, dass das immer auch eine Einzelfallbetrachtung ist und jeder Einzelfall abgewogen und gesondert beleuchtet werden sollte.
Dankeschön. Verzeihung, da war ein Frosch im Hals. Danke an Thomas Stadler, Anwalt und Blogger auf internetlaw.de zum Fall Niggemeier versus Neffen Dumont.